Podcast über Aktuelles und Ewiges mit der Sibyl
und dem Stefan und immer einer Perspektive mehr.
Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von unserem Podcast Converse. Es ist die letzte Ausgabe von einer grösseren Sommerpause und wir sind beide, Stefan, schon ein bisschen in Vorferienstimmung. Du hast mir vorher gerade erzählt, was ihr für wunderbare Pläne habt für eure Sommerferien und ich weiss nicht, wie es dir geht, aber für mich ist die Vor-Sommerferienzeit immer eine der allerschönsten. Sie ist so geprägt von Abschlüsse von Sachen, wo irgendwo so ein bisschen etwas Befriedigendes hat, dass man das so zu einem Abschluss bringt. Und andererseits eben wirklich von dieser Vorfreude, dass noch so der ganze Sommer vor einem liegt und irgendwie so ein Sommer voller Möglichkeiten, oder? Für mich ist das immer jedes Jahr eine besonders schöne Zeit, die Vorfreude auf die Sommerferien. Und jetzt eben, wie gesagt, hören wir uns heute auch mit voller Vorfreude zum letzten Mal, bevor wir dann eine Pause machen.
Genau, das letzte Mal vor der grossen Sommerpause und wir sind so quasi ein bisschen in einem Podcast-Partner-Look, sehe ich gerade. Also farblich sind wir aufeinander abgestimmt, wie schon lange nicht mehr. Und ich bin wirklich auch so total in Sommerferien-Laune. Ich habe das Jahr ja irgendwie, hat es keinen so frühen Sommer gegeben. Es war ja irgendwie einfach Regen und dann heiss. Und zum Glück habe ich mir die meisten Termine so gesetzt, dass ich schon eine Woche vor Juli mit dem schlimmsten Zeug, einfach alles, was ich lästig gefunden habe, habe ich mir eine Woche vorher draufgelegt auf die Agenda und wird jetzt wirklich den Freitag dann fertig sein mit allem.
Das ist wirklich schön. Und das eben, wie gesagt, da kann man so richtig das geniessen, wie man langsam in den Sommer hineingleitet. Das ist schön und soll man auch geniessen. Ich möchte noch ganz schnell zwei Wochen zurückschauen und mich wie immer herzlich bedanken für das Feedback, das wir bekommen haben zu der letzten Folge, wo wir darüber geredet haben, wie gehen wir mit Gefühlen um in der Öffentlichkeit, welche Gefühle lassen wir zu in der Öffentlichkeit, bei welchen Gefühlen ist es uns manchmal ein bisschen unangenehm, wenn die in der Öffentlichkeit zutage treten. Und es ist interessant, ich hatte sehr viele Reaktionen darauf gehabt, was ist uns peinlich, habe ich gefragt. Da ist sehr viel gekommen und dann für was schämt man sich? Und dort ist viel, viel weniger gekommen. Einfach, das habe ich noch bemerkenswert gefunden. Also, was ist peinlich? Das ist von vielen Leuten beantwortet worden. Und dann nur noch ein Bruchteil von diesen Leuten hat dann auch gesagt, ob es etwas gibt, wofür sie sich schämen, respektive was das ist. Also, das habe ich wirklich noch bemerkenswert
gefunden. Peinlich kann natürlich noch so ein bisschen in eine witzige Richtung gehen. Aber etwas, wo man sich dafür schämt, ist schon nicht mehr so gut, das stimmt.
Aber vielen herzlichen Dank für all das Feedback. Ich habe es in der Story geteilt, wenn es interessiert, nicht alle, ich mache immer so einfach einen Auszug machen, aber wenn es interessiert, würde das also noch in den Highlights von der Instagram-Story zu unserem Podcast finden.
Genau. Und jetzt ist es ja schon fast ein bisschen Tradition, oder? Dass wir vor der grossen Pause so ein bisschen die persönliche Sendung machen, wo wir uns Fragen stellen. Ich weiss noch, vor einem Jahr, Sibyl, haben wir das gemacht mit Couvert, wo wir können aufmachen können. Weisst du noch? Stimmt. Wir haben so Couvert angeschrieben. Dann haben wir gesagt, ich nehme das. Das Mal haben wir einfach zwei Fragen, die du und ich nicht können ausweichen können, die wir uns werden stellen. Magst du anfangen?
Also, mir empfehle ich noch schnell dazu sagen, wir haben jetzt in der letzten, wie du gesagt hast, es hat schon Tradition. Also, Tradition. Wir machen es jetzt zum zweiten Mal.
Was man zum zweiten Mal macht und es gut findet, ist eine Tradition.
Richtig. Und wir haben, wie mal, wo wir miteinander geschwätzt haben, gemerkt, es gibt immer wieder Sachen, die würden uns eigentlich mal interessieren, voneinander zu wissen, aber wir kommen nicht dazu, die Frage zu stellen, weil wir dann über anderes schwätzen und so ein bisschen unter dem Motto, was ich dich schon immer mal fragen wollte, haben wir jetzt mit Rückblick auch vielleicht ein bisschen aufs vergangene Jahr je zwei Fragen zusammengestellt. Wir wissen, das ist nicht irgendwie gefaked oder so, absolut nicht, was wir gefragt werden. Wir müssen ganz spontan reagieren, das wird man wahrscheinlich auch merken. Und ja, Stefan, soll ich anfangen?
Ja, fang du an.
Also. Es ist vielleicht eine Frage, die ist nicht wahnsinnig originell und vielleicht liegt sie auch auf der Hand, aber es würde mich wirklich interessieren. Wenn wir jetzt zurückschauen auf das vergangene Jahr oder fast ein bisschen mehr als das vergangene Jahr, was würdest du sagen während dieser ganzen Pandemiezeit? Was hast du neu gelernt oder neu gemacht? Also, weißt du, neu in deinen Alltag integriert, wo du dir auch nachher, wenn die Pandemie mal Gott sei Dank nur noch in den Geschichtsbüchern auftaucht, willst du bewahren?
Okay. Ja, einfach so ganz handfeste, praktische Sachen. Also das eine ist, ich habe dank dem Homeoffice eigentlich fast jeden Morgen können mit beiden Kindern aufstehen, mit ihnen zu mörgeln und noch so ein bisschen schwätzen mit ihnen. Und habe sie eigentlich fast jeden oben gesehen. Ausser das ist irgendetwas anderes Freizeitmässiges gewesen. Und dort habe ich gelernt, dass so mein Gerede von, es kommt nicht darauf an, wie viele Minuten das man zusammen hat, sondern es geht um Quality Time, eben nicht so ganz stimmt. Also ich habe gemerkt, dass ich viel mehr Anteil nehme am Schulalltag, an dem, was im FC läuft, dem, was beim Badminton oder in der Pfadi ist, wenn ich einfach viel mehr so kleine Kontakt habe mit ihnen. Und das ist etwas, was ich sicher nicht mehr aufgebe, jetzt auch nach der Pandemie nicht. Ich habe gemerkt, dass ich meinen Arbeitsalltag viel flexibler organisieren kann, als ich es vorher gemacht. Also, ich meine, ich habe ja dann gleich einfach oft irgendwie, bin ich am 7. auf den Zug und bin am 5. wieder retour gefahren, obwohl das eigentlich gar nicht unbedingt so nötig wäre. Und jetzt so neue, nicht so rhythmischen Rhythmus zu haben, haben wir sehr gut auch. Und dann gibt es noch etwas, das ist so der Punkt 2, das ist, ich habe angefangen zu joggen. Und das ist wirklich, das tut mir wahnsinnig gut. Und ich habe das irgendwie am Anfang von der Pandemie sind so Fitnessstudios zugegangen und ich habe irgendwie gar nicht mehr recht gewusst, was machen und bin wahnsinnig träge geworden. Und jetzt so seit dem Dezember jogge ich wieder und merke einfach, hey, das ist irgendwie ganz eine andere Lebensqualität so. Ja. Mhm. Und du?
Jetzt muss ich das auch noch beantworten.
Ja, also einfach wenn du watch, ich meine.
Ja, also sicher, was du sagst zu dem zu der Digitalisierung vom Arbeitsplatz, das ja. Ist sicher etwas, wo, also ich muss jetzt auch sagen, wir als Pfarrerin, als Pfarrer haben ja in dem Sinn in den meisten Fällen schon vorher Homeoffice gehabt, in dem Sinn, dass so unser Büro im Pfarrhaus ist oder in der Nähe meistens vom Pfarrhaus. Und von dem her ist das jetzt nicht die Umstellung gewesen, aber zum Beispiel die ganze Digitalisierung mit Sitzungen. Also, ja. Dass man immer wieder einmal sagt, du, müssen wir wirklich uns jetzt da live treffen oder können wir das geschwind via Zoom oder via Teams oder wie auch immer besprechen? Das denke ich, das ist schon etwas, wo auch beibehalten wird, weil es einfach manchmal auch viel einfacher ist, so an alle an einen Tisch kommen. Ich habe auf die andere Seite aber auch gemerkt, dass man dann relativ schnell einmal so ein bisschen müde werden kann, alle hey, Sitzungen darüber voll. Zu machen. Also, das würde voll. Ich schon auch sagen.
Und ich finde, es ist viel krassere Arbeitsbelastung. Also weißt du, wenn du irgendwie 8 Stunden im Büro bist, oder also mir ist so gegangen, dann gibt es immer irgendwie so Leerzeiten, wo man noch einen Kaffee trinkt, wo man irgendwie, ich weiß doch nicht, einfach einen Weg hat zu einer Sitzung oder irgend sowas. Und es ist einfach nicht gleich intensiv, wie wenn du 8 Stunden, 24 Tage daheim vor dem Laptop machst. Und ich sage ganz ehrlich, im Homeoffice 8 Stunden, 24, das schaffe ich niemals am Stück. Also, wenn, dann irgendwie am Morgen 3 Stunden, dann ein Päuschen, dann nochmal 3 Stunden und dann vielleicht am Abend noch ein bisschen etwas. Aber sonst ist das einfach too much.
Mhm. Also, das denke ich auch, dass das zwar die Digitalisierung viel gebracht hat, wo auch manchmal den Arbeitsalltag vereinfacht, wo aber schon auch nicht einfach nur so euphorisch darf gesehen werden. Ich glaube auch wirklich, dass ein Austausch ein anderer ist, wenn man sich face-to-face im Real-Life gegenüber sitzt, wie wenn man da einfach nur vor einem Computerbildschirm sitzt. Und das ist schon ermüdend. Das ist wirklich ermüdend, also wenn man dann ganz lang so Sitzung hat. Gleich bin ich froh, dass es die Möglichkeit gibt, sicher auch was bleiben wird jetzt zumindest in unserer Gemeinde für die nächste Zeit sind gewisse digitale Angebote, weil wir einfach gemerkt haben, die Nachfrage ist da und die ist jetzt auch immer noch da, auch wenn jetzt wieder die analogen Angebote stattfinden, das wird sicher bleiben. Aber viel wichtiger, das, was du angesprochen hast mit der Familienzeit, also das glaube ich auch, dass man da, also zumindest bei mir geht es so, ich habe auch noch mal gemerkt, wie wahnsinnig wichtig die Zeit ist. Ja. Und was du gesagt hast mit Qualität ist wichtiger als Quantität, das würde ich auch unterschreiben, das stimmt nur sehr bedingt. Natürlich stimmt das, ja, dass man auch Zeit miteinander verbringen kann, ohne da wirklich etwas davon zu haben, aber einfach das so Anteil nehmen, also ich finde, du hast das sehr treffend beschrieben, an den Banalitäten vom Alltag, weißt du, was ich meine? Einfach so, wie der Alltag so fließt. Das, denke ich, ist für die Beziehung entscheidend und dass die Familienzeit für alle Beteiligten wirklich wahnsinnig wichtig ist und sollte einen sehr grossen Platz auch haben Das glaube ich auch, das ist etwas, wo,
und es ist so jetzt, wie man irgendwie vorher hat gedacht, ja, das sind halt so Sachzwänge, es ist einfach so, es geht nicht anders. Und plötzlich denkst, wenn du es jetzt anders hast, denkst, hey, was ist das eigentlich für einen kompletten Irrsinn gewesen, wo man sich und den anderen dort da hat. Mhm.
Also was für mich auch wirklich als wichtiges Learning bleibt, ist, es ist im Fall vieles nicht so wichtig, wie man meint.
Ja,
und
genau.
Es muss auch nicht vieles gerade dann sein, voll, wo man jetzt gerade meint, das müsse jetzt unbedingt gerade passieren, sonst, ich weiss nicht was, geht die Welt unter.
Yeah.
Also, dass vieles kann warten und vieles ist eigentlich nicht so wichtig, wie wir meinen, was wir vor der Pandemie vielleicht als so wichtig eingeschätzt haben. Und da gehört zum Beispiel auch wirklich dazu, wie wichtig ist, du hast es mit dem Joggen gesagt, yeah, also wichtig auch so ein bisschen, das ist jetzt ein sehr Modewort geworden, aber ich glaube, es ist entscheidend, dass wir das auf dem Schirm haben, die Self-Care.
Ja, voll.
Dass halt die einfach auch zum Beispiel für die Arbeitsleistung wichtig ist. Also wenn man die Self-Care vernachlässigt, dann bin ich sicher, dann ist auch die Arbeitsleistung irgendwann vernachlässigt. Und vor allem auch mangelnde Self-Care hat einfach auch einen Impact auf das direkte Umfeld. Also
ja, du kannst dir vorstellen, dass ich das natürlich nicht Self-Care nenne, aber was ich wirklich erlebe, sind so wie Kreisläufe, die entweder positiv oder negativ sind. Oder? Also wenn du irgendwie Zeit nimmst und gehst joggen, dann schlafst du besser, wenn du besser schlafst, dann magst du mehr. Also es ist irgendwie, es verstärkt sich alles immer so. Hey, aber jetzt muss ich zu einer Frage kommen an dich, wo ehrlich gesagt gar nicht von mir selber kommt. Es ist nämlich so gegangen, ich habe am Morgentisch mit den Kindern darüber geredet, was ich heute mache. Und dann ist es darum gegangen, dass ich gesagt habe, ja, wir nehmen einen Podcast auf. Und dann hat Emilia gefragt, mit wem? Dann habe ich gesagt, mit der Sibylle. Und dann hat sie gefragt, über was? Dann habe ich gesagt, ja, ich kann dir einfach Fragen stellen. Zwei Fragen, die ich will. Dann hat sie gesagt, egal was. Und jetzt musst du wissen, oh, Emilia schaut auf meinem Handy oft deine Instagram-Posts an.
Okay.
Yeah. Und die Frage kommt jetzt von ihr, aber ich habe sie so gut gefunden, dass ich sie gerade übernommen habe. Mm-hmm. Sie will, du tauchst auf sozialen Medien ja durchaus auch so als lockerflockige Influencerin auf.
Also das Wort Influencerin.
Moment, das sagt die nächste Generation.
Wie eine Ohrfeige gewesen. Ja.
Gut, ich habe nicht Influencerin gesagt, ich habe Influencerin gesagt wenigstens. Jetzt bist du aber trotzdem Pfarrerin geworden. Warum und würdest du manchmal gerne wechseln?
Jö. Von der Pfarrerin zur Influencerin?
Ja.
Wechseln?
Ja.
Ja. Nein, also, okay, was muss man wahrscheinlich meine Gedanken ordnen. Also, zuerst einmal meine ganz spontane Reaktion ist, dass ich einfach ganz weit davon entfernt bin, in irgendeiner Art und Weise Influencerin zu sein. So, was ich eben unter Influencerin verstehe. Und auch sofort finde, Jesus, für das wäre ich ja viel zu alt. Das ist jetzt einfach so eine ganz spontane Bauchreaktion. Okay. Also, wenn ich mich mit etwas nicht könnte identifizieren, aus ganz vielerlei Hinsicht ist es Influencerin zu sein. Ob ich nochmal Pfarrerin geworden wäre, würde ich mit einem ganz dicken und fetten Ja beantworten.
Ah, okay.
Ich finde nach wie vor, dass ich wirklich den schönsten, für mich schönsten Beruf auf der Welt habe. Mit allem selbstverständlich, wo immer wieder auch läuft, wo manchmal zwischen schwierig und mühsam ist. Das sind meistens dann auch strukturelle Sachen und weniger so Arbeit an sich. Sondern gewisse strukturelle Sachen, denke ich, machen den Pfarramtsalltag nicht immer so wahnsinnig einfach, aber das würde uns jetzt in die tiefen Gefilden der Kirchenstrukturen und Kirchenpolitik bringen, die jetzt nicht in eine lockerflockige Vor-Sommerferien-Folge passt. Aber an sich der Berufsalltag,
ja,
also dass in vielerlei Hinsicht da sein für andere Menschen, grosse Freiheiten haben, in der konkreten Ausgestaltung, kein Tag ist wie der andere. Da könnte ich jetzt x Sachen aufzählen, wo ich der Emilia wirklich kann sagen, Emilia wird Pfarrerin. Also das ist so,
Emilia, so ein los toller, weg. Nein.
So ein toller Beruf. Oder auch alle, die wirklich sagen, ich glaube wirklich, man muss als Pfarrerin, man muss gern andere Menschen haben, man muss sich ja aufrichtig für andere Menschen interessieren, man muss bereit sein, etwas von sich zu zeigen, auch eine gewisse Angreifbarkeit zulassen, man muss auch bereit sein, sich zu exponieren, man muss sich für relativ viele Themen interessieren. Ich glaube, das ist auch wichtig, also so ein breites Interesse haben Und immer wieder bereit sein, auch um Fragen, die die Leute stellen, selber zu ringen. Also ich finde nichts schwieriger wie eine Pfarrerin oder Pfarrer, die meint, sie hätte dann auf alles eine Antwort gefunden und dann jetzt das noch in die Welt raus prälagen, um es jetzt ein bisschen tendenziös zu sagen, sondern wirklich so das Ringen um die existenziellen Fragen, ich glaube, das gehört auch zum Pfarramt dazu. Und das sind Sachen, die ich in meiner Freizeit schon gerne mache. Und wenn ich das darf als Beruf machen, finde ich das ganz, ganz wunderbar. Also ich finde wirklich nach wie vor das Pfarramt für mich persönlich der absolut schönste Beruf, den es gibt. Und zum Influencen, ich meine, als Pfarrerin tut man natürlich auch Influencen, oder? Mhm. Also wenn ich mir überlege, ich habe jetzt gerade den Konf-Abschluss gehabt, ich treffe mich immer nach der Konfirmation nochmal mit meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden zu so einem lockeren Abschlussabend. Und da habe ich so berührende Karten bekommen, wo sie mir etwas drauf geschrieben haben, was ihnen das Konfjahr bedeutet. Dann merke ich habe einen Einfluss auf sie. Ja. Also respektive nicht ich, aber das, was wir gemacht haben oder das, teilweise auch was wirklich an konkreter Beziehung gelebt worden ist. Und wenn ich in dem Sinn natürlich Menschen kann influenzen, finde ich das ganz, ganz toll. Aber jetzt irgendwie Shampoo verkaufen oder so, oder anpreisen, wäre jetzt nicht das, was mich da erfüllen würde.
Ja, das verstand ich voll. Also ich habe jetzt auch weniger das Gefühl gehabt, weißt, dass so gemeint ist, so Influencerin im Sinn von, ich hocke in einer Badwanne und posiere irgendwie mit einer neuen Uhr oder irgendwie so etwas. Aber es gibt ja tatsächlich im Moment sehr viele tolle Influencerinnen, die ich finde, die machen einen riesigen Job, was so Aufklärung in der Öffentlichkeit, Lancierung von Themen etc. angeht, wo ich irgendwie schon finde, ein Teil von dem, was früher das protestantische Pfarrhaus war im Dorf, übernehmen jetzt solche Personen vielleicht für eine globalisiertere und digitalere Umgebung, wo aber wahrscheinlich, und ich glaube, das ist der riesen Unterschied zum Pfarramt, milieumässig halt sehr viel länger ist. Also ich glaube, weißt, wenn du so ein bisschen schaust, wer folgt denn wem und wer lässt sich von wem influenzen, dann hast du dort wahrscheinlich homogenere Gruppen, als wenn du schaust, wen erlebst du bei der Konf-Psyche oder so.
Mhm. Genau, also das denke ich auch. Und also so, das, was du sagst mit dem Influencen und das natürlich in dem Sinn, wir haben ja vor 4 Wochen, oder ist es her, darüber geredet, wer unseren digitalen Alltag prägt. Und dort sind wir alle sehr froh um die Influencerinnen und Influencer, die wirklich einen Einfluss haben auf unseren Alltag und was wir konsumieren oder denken oder diskutieren. Und ich finde übrigens auch da, wenn jetzt um einen jungen Menschen zu nehmen, den ich finde, ist eine Influencerin in einer Art und Weise, und ich absolut genial finde, ist Anna Rosenwasser.
Ah, ja, klar.
Oder sie macht genau die Aufklärungsarbeit, die du vorher beschrieben hast. Also sie tut vor jeder Abstimmung, tut sie übrigens sehr, finde ich, differenziert und ausgewogen, tut sie informieren, sie informiert über Sprache, immer sehr reflektiert, auch sehr persönlich. Das finde ich wunderbar, dass es das gibt, aber wie du sagst, es ist natürlich immer eine gewisse Bubble, wo dann denen folgt, und im Pfarramt hast du wirklich alles. Und da hast du Leute, mit denen hast du Kontakt, die ganz anderer Meinung sind, wie du selber in entscheidenden Fragen. Und das ist auch immer wichtig. Ich meine, stell dir vor, du hast schon mal ein Trauergespräch mit jemandem, wo du jetzt politisch das Heu so nicht auf der gleichen Bühne hast. Und da gehört es natürlich auch zum professionellen Umgang, dass du das auf keinen Fall die Person spüren lässt. Ja, oder dass das irgendwie einen Einfluss haben oder so. Das ist etwas anderes, wenn jemand mit dir nach dem Gottesdienst über Predigt diskutiert und findet, also, das sagt dann viel zu politisch gewesen oder so. Dann kann man in ein Gespräch miteinander kommen, kann durchaus auch mal natürlich einstehen für die eigene Position, aber gerade so in einer Seelsorgesituation darf das auf keinen Fall irgendwie spürbar werden. Also das ist manchmal auch eine Herausforderung.
Glaube ich. Jo.
Aber das heisst, Emilia, ganz herzlichen Dank für die Frage. Die neue Generation, das ist...
Sie wird das jetzt sicher gerade selber gehört haben, Emilia.
Ah, so schön. Jo. Ich habe das Gefühl, es ist noch gut, wenn man jetzt in die Sommerferien startet und einmal noch so ein bisschen kann, weißt, einen Kropf leeren zu machen. Das kann ja sehr befreien. Oh. Und darum einfach meine plumpe Frage: Was hat dich in den vergangenen Monaten am meisten genervt?
Oh, Okay, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, dass ich die richtige Ebene behalte. Ich habe im letzten Podcast Schall und Rauch mich irgendwie 30 Minuten aufgeregt über Menschen, die irgendwie rücksichtslos sind. Zu dem habe ich irgendwie schon viel gesagt und dann aber auch müssen merken, dass es wahrscheinlich meine eigene, ja, so ein bisschen einschleichende Sommermüdigkeit und Dünnhütigkeit ist, die Ferien braucht. Wenn ich jetzt aber so ein bisschen an die grösseren Themen denke, von Sachen, die mich genervt haben, ist vielleicht genervt ein bisschen ein starkes Wort, aber weißt du, jetzt so bei den letzten Abstimmungen, die sind gesehen, habe ich einfach mal wieder wie gemerkt, hey shit, ich lebe irgendwie in einer kompletten Parallelwelt zu der Mehrheitsgesellschaft, die abstimmt. Ich habe im Fall niemand, wirklich keine einzige Person kennt, die so abgestimmt hat, wie das Ergebnis war. Wirklich gar niemand. Und ich habe schon immer wieder so beim Zeitungslesen gemerkt, ja, das mit den Agrarinitiativen, das wird nicht klappen, aber jetzt zum Beispiel CO2-Gesetz. Und ich dachte, das kann einfach gar nicht sein. Und nachher so wie zu merken, shit, ich habe so ein ganzes falsches Bild von Öffentlichkeit in mir drin, das einfach nichts mit der Realität zu tun hat. Das war irgendwie schockierend gewesen und das hat mich auch, das hat mich recht aufgewühlt. Und dann, gibt's so andere Sachen, wo ich wirklich nervig finde. Das sind so die Leute gewesen, die Corona eigentlich nie schlimm gefunden haben, sich auch nicht haben wollen impfen. Aber es furchtbar finden, wenn die geimpft sind, nachher ihre normalen Freiheits- und Grundrechte wieder zurückbekommen. Das ist so etwas, dort habe ich so absolut null Verständnis. Und, verstand das auch nicht. Und dann, so ein Thema, wo mich jetzt irgendwie seit mehreren Tagen, seit ich so drüber nachdenke, bin ich ein bisschen mehr beschäftigt, ist so, was für eine Gesellschaft sind wir eigentlich? Also wenn jetzt, sagst, okay, komm, wir nehmen die ganze Covid-Krise und sagen, dort drin verdichtet sich so ein bisschen, wer wir eigentlich sind. Also, schaust so, Diktatorenstaaten an mit Autokraten, dort ist irgendwie klar, dort wird einfach der Freundeskreis und die Oberschicht geimpft, plus die können zahlen. Und der Rest ist einfach scheißegal. Ich meine, die ganzen Entwicklungs- und Schwellenländer, oder, die gehen ja im Moment völlig vergessen, weil das ist uns ja irgendwie nicht so wichtig. Und wenn man jetzt sagt, das sagt etwas über Gesellschaft aus, habe ich mich gefragt, was heisst das eigentlich für die Schweiz? Und in der Schweiz würde ich schon sagen, wir sind einfach eine verdammte Gerontokratie. Es ist völlig selbstverständlich gewesen, dass alle Rücksicht nehmen auf die sehr versehrbaren älteren Menschen, dass man sie schützt, indem man Masken trägt, dass man zum Teil sogar den Unterricht ausgesetzt hat. Also man hat wirklich x Massnahmen gemacht, um genau diesen Bevölkerungsteil zu schützen. Dann sind sie als erstes geimpft worden, haben nicht so die mega krassen Impfnebenwirkungen gehabt, wie jetzt meine Generation oder die jünger ist. Und ich denke irgendwie schon, ich hoffe einfach sehr, dass der Zug jetzt nicht dazu führt, dass wir irgendwie sagen, wir warten, bis irgendwie alle durchgeimpft sind, bevor da die Freiheiten wieder kommen. Sondern für mich ist klar, es muss der Zeitpunkt sein, wo, wenn sich alle haben können impfen, wo das haben wollen, dann muss das Zeug wieder aufgehen und dann finde ich auch wirklich ohne Rücksicht auf Verluste. Also an dem Punkt bin ich jetzt dort langsam. Weil ich von dem genug habe. Und der jüngste Aufreger, über das habe ich gerade einen Blog geschrieben, ist Allianz Arena. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast.
Ja, ich habe
auch
den Blog gelesen.
So eine gute Idee gewesen, oder? Eigentlich zu sagen, komm, wir machen das Ding regenbogenfarbig, um Ungarn und am Viktor Orban zu zeigen, dass wir das nicht geil finden mit dieser Homophobie-Scheisse. Und nachher kommt UEFA, die irgendwie auf jedes scheiß Trikot Respect und Equal Play und so Sachen drauf neigt. Und sagt einfach, nein, das geht nicht, wir sind neutral in solchen Fragen. Hey, du kannst nicht neutral sein in solchen Fragen. Und es sind letztendlich einfach geldgierige Arschlöcher, die einen Verein haben, der viel zu viel Macht hat. Und dort hoffe ich, dass die EU irgendwann eingreift und die einfach entmächtigt wird. Das ist wirklich ein komplett korrupter Sauhaufen.
Also Kropflehrte hast du können machen.
Genau. du strahlst schon wieder.
Ja, nein, das ist wichtig. Man muss ab und zu das ist ich kann alles, was du gesagt hast, oder vieles davon nachvollziehen. Also sicher grosse Aufreger, die letzten Abstimmungsresultate und vor allem dass einfach die absolute Unbelehrbarkeit, wie schlimm es um unser Klima steht. So also das crazy. CO2-Gesetz ablehnen. Natürlich... kann man nachvollziehen. Ich weiss, welche Ängste von den Gegnerinnen und Gegnern aufgebaut worden sind. Und von dem her kann man dann schon so ein Abstimmungsresultat nachvollziehen, wie Menschen haben können so entscheiden. Aber ich finde es einfach wirklich, wirklich schlimm, dass nicht einmal die Pandemie, wo ja echt ein heftiger Schuss vor der Bug ist, wie schlimm es darum steht, wie wir mit unserer Umwelt umgehen und was das für verheerende Konsequenzen ganz direkt für jede und jeden Einzelnen kann haben. Dass nicht einmal das langt. Weißt du, nicht einmal nach so einer Pandemie ist klar, wenn wir nicht sofort absolut krass unser Umdenken und damit unser Handeln auch verändern, politisch ganz neue Wege gehen, dann wird das ihnen dann werden wir jedes zweite Jahr so eine Pandemie haben und noch viel Schlimmeres, oder? Und dann wird, also das ist schon auch etwas, was mich dann nicht nur wahnsinnig aufregt, sondern ehrlich gesagt auch irgendwo ohnmächtig werden lässt. Also es ist so ein bisschen das, wo ich einfach denke, hey, auch wenn man selber Kind hat, oder? In was für eine Welt rein, also wie geht das, wie sieht die Welt in 30 Jahren aus? Also das finde ich schon sehr, sehr bedenklich. Und das andere, was du schilderst, betreffend Massnahmen, was mich dort immer so wirklich, wie gemerkt habe, ich vertrage es nicht mehr, ist das pauschale Schimpfen auf die Regierung. Das finde ich so unglaublich daneben. Und damit meine ich nicht, dass man nicht kritisch sein darf gegenüber einzelnen Entscheiden, die gefällt worden sind. Und ich sage auch nicht, dass Entscheide teilweise gefällt worden sind, die sich im Nachhinein als falsch herausgestellt haben.
Logisch.
Wo man zu Recht auch kritisiert. Ich meine auch nicht, dass man nicht ganz grundsätzlich auch immer wieder soll kritisch beobachten, was so politisch entschieden wird von unserer Regierung. Ich meine aber, wir können einfach nur dankbar sein, in einem Land zu leben, wo doch im Grossen und Ganzen so weise und umsichtig entschieden worden ist. Und vor allem auch, wo wir Strukturen haben, wo es ganz vielen Menschen möglich gemacht hat, in dieser Krise einigermaßen gut zu überleben. Und damit meine ich jetzt zum Beispiel auch die ganzen wirtschaftlichen Fragen.
Ja, also die ganze Kurzarbeit zum Beispiel, die wir gerade können einführen können. Das ist ein riesiger Unterschied zu den USA.
Ja, stell dir vor. Ja. Also ich rede jetzt da vielleicht auch ganz bewusst als Frau von einem Gastronom, der einfach sagt, hey, wenn du diese Unterstützung und all das einfach ohne wirklich, dass da irgendwie mal etwas ausgesetzt worden wäre oder so, überkommst, das ist schon ganz grossartig. Also wir leben da schon in einem ganz grossartigen Staat und ich finde, wir müssen dem Staat wirklich Sorge tragen. Weil es ist nicht selbstverständlich, dass wir in so einem Staat leben. Und was mich da auch nervt, ist ständig die Forderungen an den Staat, ich würde das so ein bisschen plakativ sagen oder ein bisschen verkürzt, aber das Gefühl habe, ich habe keine Pflichten.
Ja,
das
stresst
mich ungemein. Also ich meine, Bürgerinnenrecht ist, ja, haben wir, aber wir haben im Fall auch Bürgerinnenpflichten. Und das Pflichtbewusstsein.
Das hat ja gerade der David Brecht hat ja gerade zu dem ein Büchlein rausgegeben.
Okay. Ja. Das finde ich, wäre etwas, das dann doch noch ein bisschen tiefer dürfte ins Bewusstsein von Mengen Menschen sickern.
Ja, ich bin froh, dass du das sagst, weil, weißt, also jetzt so meine Kritik an der Gerontokratie und so, die meine ich natürlich nicht so fundamental, oder? Ich finde einfach wirklich, das ist so auf der Ebene von Sachen, die wir vielleicht nächstes Mal anders machen. Oder anders kommunizieren oder so. Mhm. Aber was ich wirklich, also wo ich mich auch in aller Form distanziere, ist so die grundlegende Kritik an unserem Staat, also dass er irgendwie Leute hinters Licht führt, dass er irgendeine Hidden Agenda hat oder irgend solche Blödsinn, oder? Das meine ich wirklich in keiner Weise.
Nein, so habe ich das auch nicht verstanden. Ja. Aber ich habe gemerkt, das ist etwas, was mich wirklich genervt hat. Das hat mich echt wirklich genervt. Und zum letzten Punkt, wo du gesagt hast, ja, das wär natürlich ein Erfolg für sich und wahrscheinlich würde auch die Zeit nicht einmal lange. Ich meine, grundsätzlich ist halt einfach immer wieder die Meinung, no politics in sports. Und das hat auch etwas für sich, weil wo fängst du an und wo hörst du auf? Verstehe mich richtig, ich finde das alles komplett scheinheilig. Und ich finde es ganz schlimm, dass jetzt die Allianz Arena nicht hat können in der Regenbogenfarbe leuchten, vor dem Hintergrund von dem, dass man überall eben propagiert, man sage für Respekt und alle sagen doch willkommen im Sport und so. Ich meine, das wissen wir alle, dass das nicht so ist. Aber grundsätzlich, wo fängst du an und wo hörst du auf, wenn Politik in Sport hineintreibst? Und selbstverständlich ist das alles nur eine politische Entscheidung. Also warum haben wir die WM in Katar? Also das ist ja alles so, respektive politische, es sind korrupte Entscheidungen letztendlich. Und klar, genau. dort wo das Geld ist, dort ist in der Politik, im Sport, dort wird entschieden, dort ist die Macht, wie so oft. Aber ich finde auch, man darf nicht blauäugig sagen, ja, aber warum haben sie jetzt das nicht gemacht in diesen Regenbogenfarben? Ja, warum passiert noch ganz viel anderes im Sport nicht? Warum outet sich kein einziger aktiver Fußballer, dass er homosexuell ist? Wo werden Spiele ausgetragen? Wer kontrolliert das Ganze? Also, das ist doch eine never-ending story. Und wir müssen nicht so tun, als hätte die Politik in dem Sinn, wie ich tue jetzt die Allianz Arena beleuchten in der Regenbogenfarbe, irgendetwas zu sagen im Sport, weil das hat es nicht.
Schau, also ich gebe dir dort recht, dass sie nichts zu sagen haben. Ich finde einfach, du hast gefragt, wo macht man Grenzen, wo hört man auf? Mhm. Und für mich hört es dort auf, wo man im Prinzip mit Fototermin und Pressetermin anfängt, solche Autokraten und Diktatoren zu unterstützen. Es ist ja völlig klar, wenn du denen nachher noch eine Weltbühne offerierst, wo sie können auftreten als Les Grands Seigneurs, die es mal wieder toll organisiert haben und alles im Griff haben, dort hört es für mich auf. Oder, und das ist ganz klar, ich meine, die haben Ungarn braucht, um ihre Champions League fertig zu spielen. Ungarn wäre das Ausweichfinalort gewesen, wenn England nicht gespurt hätte, oder? Also es ist wirklich einfach, du kannst in einer Demokratie gewisse Sachen von dem sportlichen Grössenwahnsinn, sei es jetzt Olympische Spiele oder Fußball, kannst du nicht mehr durchziehen, weil die Leute einfach sagen, nein, das wollen wir nicht mehr, die machen alles kaputt, es kostet sehr viel Geld und es bringt uns nichts als breite Bevölkerung. Und denen musst du halt ausweichen, und das siehst du bei der Formel 1, das siehst du beim Fußball, das siehst du bei der Olympiade, dann musst du halt ausweichen in irgendwie solche Schurkenstaaten, wo so halb legal irgendwie, jetzt ey, für die WM baut, da sind 6'500 Menschen gestorben bis jetzt. Ich meine, was ist das für ein völlig absurder Scheiß, oder? Also wir bauen doch keine Pyramiden, Mann.
Ja, aber das ist zum Beispiel auch etwas, was ich dann finde. Nochmal, ich verstehe das Anliegen und trage das zu 100% mit, dass man die Allianz Arena in der Regenbogenfarbe beleuchtet. Aber noch vorher müsste man sagen, wir boykottieren alle die WM. Also ja. Das können wir nicht mittragen, oder? Ja. Also wir können doch nicht in Stadien auf der Tribüne Leute jubeln und vorne hochbezahlte Spieler an einem Ball nachrennen, wo hinten da durch einfach, eben wie du gesagt hast, 6'500 Menschen, die keinerlei Recht haben, dafür gestorben sind. Ich meine, da sind wir zurück im antiken Rom.
Ja, ganz
also das
genau.
Ist, oder bei der Pyramide, wie du jetzt gerade gesagt hast, das ist so widerlich. Ich meine, das muss einem ja körperliche Übelkeit geben. Und darum finde ich manchmal auch so ein bisschen, für mich sind es dann auch ein bisschen Skigefechte, die ausgefochten werden, wenn man nicht wirklich ganz tief dort ansetzt, wo es eigentlich müsste. Und zum Beispiel eben sagt die WM, die müssen wir in jedem Fall boykottieren. Es ist zum Beispiel auch die Frage, welche Nationalitäten dürften dann überhaupt noch mitmachen? Also, dürfen Nationen mitschuten, wo eben aus wirklich sogenannten Schurkenstaaten kommen? Oder auf die andere Seite, wen bestrafst du da damit? Also, es ist wirklich, jetzt muss ich leider wieder zum Fontane zurück, oder? Es ist ein weites Feld und es ist wahnsinnig komplex und wahnsinnig schwierig.
Stimmt. Hey, weißt du was? Dann stelle ich dir jetzt eine ganz einfache, unverfängliche Frage, um unser Fragestellen abschließen. Sibyl, du bist ja eine Frau.
Sagt man,
gell?
Siehst
du auch so?
Das ist übrigens ganz ein grosses Thema immer gewesen bei meinen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Das interessiert sie unglaublich. Also das Gender, die ganze Gender-Thematik. Ja. Da habe ich auch viel von ihnen gelernt. Also ich identifiziere mich mit meinem biologischen Geschlecht.
Okay, und dein biologisches Geschlecht ist weiblich. Jetzt nimmt mich Wunder, wenn du so zurückschaust auf deine bisherige Geschichte. Was sind Vorteile und was sind Nachteile davon, eine Frau zu sein?
Hoi, jetzt wolltest du es aber gerade noch wissen.
Ja, so schnell vor der Sommerferien, und ich denke, frage ich das noch schnell.
Ja, noch schnell vor allem, das ist das Stichwort. Noch schnell, weil man so eine Frage so wahnsinnig schnell kann beantworten. Also ich denke, über den Nachteil, da könnte ich dir, wie jede Frau wahrscheinlich, unglaublich viel erzählen. Also das geht von struktureller Benachteiligung über den konkreten Umgang, den man immer wieder als abwertend erfährt, von um es jetzt konkret zu machen, dass ich wirklich bis vor wenigen Jahren noch gefragt worden bin, also aber Also sie haben schon nicht allein, sind schon nicht allein für die Gemeinde verantwortlich. Sie haben schon noch einen Kollegen, der auch noch
ehrlich,
in der Gemeinde tätig ist. Ich würde sagen, bis vor 3-4 Jahren, ja. Oder auch, also, dass sie machen Beerdigungen. Also, das, also allein, also können sie das, oder? Was mein männlicher Kollege sich nie gefragt worden ist, oder männliche Kollegen wahrscheinlich nie gefragt werden, immer wieder. Das hat auch mit zunehmendem Alter lässt das ein bisschen an, aber am Anfang war das ganz extrem gewesen. Immer wieder Äußerlichkeiten, die zum Thema gemacht werden. Ich habe das ja schon mal gesagt, wie oft ich auch medial als blonde Theologin dargestellt worden bin, als wäre blond irgendein Kriterium für meine theologische Kompetenz. Dann natürlich auch einfach sonst abwertende Bemerkungen, wo man überkommt. Also, weißt du, es ist so krass mit dem wächst man einfach auf. Also, das ist so schlimm, das tönt. An das ist man sich gewöhnt. Und ich habe auch nicht immer das gleiche Selbstvertrauen und den gleichen Mut gehabt, da dagegen etwas zu sagen und zu sagen, Entschuldigung, wie bitte, oder? Es ist auch manchmal in einer Situation, wo das wirklich schwierig ist, dann anzustehen und zu sagen, wie meinen Sie das jetzt genau? Oder was sagen Sie mir da eigentlich? Also, das habe ich dann eigentlich fast das Unangenehmste gefunden, wenn es mir nicht gelungen ist, adäquat oder so, dass ich zumindest nachher im Reinen mit mir bin, auf das zu reagieren, sondern dann teilweise nur so fast, dass es so ein bisschen unter den Tisch fallen lassen, oder?
Also was du selber nicht gesagt hast, denn, oder?
Ja, also weißt, entweder aus Unvermögen, aus dem Konsterniertsein, aus manchmal auch aus Feigheit. Ich habe dort immer wieder gemerkt, dass es mir am schwersten fällt, für mich selber einzustehen. Also für andere kann ich viel besser einstehen. Wenn ich jetzt höre, dass das über andere gesagt wird, ist es für mich viel einfacher, da dagegen etwas zu sagen, als wenn es mich selber betrifft. Wenn es mich selber betrifft, habe ich irgendwie wie viele, ich weiß nicht, eben höhere Schmerzgrenzen oder auch oder bin vielleicht auch irgendwie, ich habe das weniger gut für mich selber
einzustehen. Aber könnte das auch damit zusammenhängen, dass man irgendwie, also dass du den Schiss hast, dass du hysterisch oder zickig wirken kannst, wenn es um dich selber geht? Weil das ist ja so etwas, was typisch kommt, so als Retourkutsche.
Nein, das ist keine Angst, die ich habe. Ich habe mehr, ich scheue in dem Moment den Konflikt, der daraus könnte entstehen.
Okay.
Und zwar, weil ich dann wie so das Zentrum von dem Konflikt bin.
Ja.
Also meine Person in dem Sinn so. Und das scheue ich. Wenn es aber darum geht, mich in einen Konflikt zu geben, wo es nicht in erster Linie um mich direkt geht, dann fällt mir das wie einfacher. Also, es ist vielleicht wie, dass ich manchmal in einem Konflikt eine gewisse Distanz zum Stein des Anstoßes oder wie es eben zum Konfliktobjekt brauchen und das ja in Bezug auf mich nicht haben, weil ich ja dann das wie selber bin, wo jetzt darüber beurteilt wird. Also ich weiss nicht, ob das jetzt ein bisschen schwierig ist zum Nachvollziehen, aber einfach das habe ich schon gemerkt. Ich habe
verstanden, was du meinst,
dass ich teilweise wirklich ein bisschen feige bin, wenn es um meine eigene Person geht. Und das stört mich dann gerade noch doppelt, oder? Ja. Dann ist nicht nur die Verletzung, was gesagt worden ist, sondern ich empfinde auch noch mein eigenes Verhalten als unbefriedigend. Also, aber eben, da gibt es so viel dazu zu sagen.
Kommen wir doch mal zu den Vorteilen.
Genau. Ja, genau. Vorteil. Also, ich finde es einfach ganz toll, eine Frau zu sein. Ich finde es toll, eine Frau zu sein, also einen weiblichen Körper zu haben, aus ganz vielen Gründen. Ich finde es toll, dass, also ich finde es zum Beispiel auch, wie soll ich das sagen, mit allen Sachen, die auch natürlich nicht so prickelnd sind, aber ich finde es schon noch recht faszinierend, dass meine Körper schafft, ein Leben hervorzubringen. Ich finde aber nicht nur wegen dem der weibliche Körper schön, ich finde auch, oder toll, ich finde auch jeden weiblichen Körper, der das nicht will oder nicht kann machen, ganz toll. Aber die Erfahrung ist sicher auch sehr intensiv, und ich jetzt finde, ja, finde ich toll, dass das teilweise möglich ist als Frau.
Darf ich etwas konkret fragen?
Ja.
Ich könnte mir vorstellen, dass es manchmal auch noch toll ist, so zu wissen, ich werde jetzt in dieser Runde unterschätzt und nachher dann quasi so wie das Feld von hinten aufrollen und daran vorbeiziehen. Also, weißt du, ich meine, irgendwann merkst du schon, wie es passiert immer wieder, dass Frauen in einer Runde nicht ganz gleich ernst genommen werden, dass man nicht ganz das Gleiche zutraut und so. Und nachher das halt trotzdem so in einer Selbstverständlichkeit kann jetzt machen, muss doch irgendwo auch noch so eine kleine Genugtuung sein, oder nicht?
Ja, wenn nicht das andere halt schon auch würde überwiegen von, weißt, von unterschätzt werden und selbst wenn die gleiche, also wenn du eine gleich gute oder noch bessere Arbeit leistest, immer noch abgewertet wird. Also das ist im Fall schon etwas, was ich immer wieder erlebe.
Ja,
also dass jetzt wirklich, ich muss jetzt ganz klar sagen, Männer einfach schlechtere Arbeit machen und sie werden trotzdem gehypt von ihren Buddies. Und Frauen, wo wirklich einfach, ich finde jetzt objektiv gesehen bessere, und ich könnte das auch festmachen, warum ich das besser finde, ist ja ein schwieriges Kriterium, aber bessere Arbeit machen, dann einfach viel weniger Beachtung bekommen. Mhm. Also das überwiegt so stark, dass kann jetzt die wenigen Momente, wo du kannst überraschen, machen das nicht wett, wirklich nicht. Was sicher, also das ist jetzt meine Erfahrung, ist, was manchmal als Frau noch cool ist, das ist jetzt vielleicht ganz ein schwieriges Feld, aber ich finde, gewisse Männer sind sehr einfach zu lesen und sehr einfach zu durchschauen. Und ich behaupte
jetzt
einfach...
Schau mich nicht so an, Mann.
Nein, ich habe nicht abgeholt, ich habe extra weggeschaut. Aber das ist wirklich so, also gewisse Männer sind sehr einfach zu lesen und sehr einfach zu durchschauen und damit auch... Ach ja, also... soll ich jetzt das sagen?
Sie haben eine begrenzte Impulskontrolle.
Ja, und da fühlt man sich dann in dem Bereich, und das ist ein ganz schwieriges Wort, und ich verstehe jeden, der das kritisiert, da fühle ich mich dann doch überlegen.
Okay.
Wirklich überlegen. Aber ja, das ist jetzt sicher eine Aussage, an der kann man sich stoßen, aber das ist nach meiner konkreten Erfahrung gefragt. Und vielleicht ist das auch, das ist vielleicht eine komplette Selbstüberschätzung von mir, aber das ist auch etwas, wo ich manchmal denke, als Frau klingt mir. Ja. Also ist das möglich? Sagen wir es mal so. Ist das möglich?
Das glaube ich im Fall durchaus auch. Das glaube ich durchaus auch. Und ich finde auch, das ist etwas, wo man ohne, weisst, dass man nachher so müsste in ein Abwägen kommen und sagen, ja, gut, manchmal unterschätzt man euch ein bisschen, aber dafür könnt ihr ja einfach, weisst, also es muss ja gar nicht in das hineinlaufen, sondern man kann ja wie sagen, ich kann ja Zustände kritisieren und trotzdem im Rahmen von diesen Zuständen probieren, Ziel zu erreichen, so dass ich es noch gut finde und dass ich es richtig finde, oder? Jo, hey Sibyl, wir kommen jetzt tatsächlich ganz zum Schluss und haben gesagt, wir machen die grossen drei, nämlich die grossen drei Sachen, wo man immer zu viel einpackt, wenn man in die Ferien geht.
Genau, so als kleiner Reisetipp, was man vielleicht noch einen Koffer mehr könnte die heim lassen, weil es ja nicht immer so toll ist, so viel Gepäck dabei zu gehen. Dabei zu haben, machen es ganz kurz und bündig, Stefan, gut, oder? Was ist dein Platz 3?
Mein Platz 3 ist kurze Hose. Und zwar liegt es daran, ich nehme immer ganz viele kurze Hosen mit, weil ich denke, oh, man weiss nicht, wenn man wieder waschen kann. Da. Und am Schluss läufst du einfach eh den ganzen Tag in Badhosen rum.
Also ich kann es gerade mich anschliessen. Kleider, ganz generell.
Ja.
Nimmt man immer zu viel mit für alle Eventualitäten. Und vielleicht gehen wir ja dann mal noch aus, oder?
Ja.
Und am Schluss bin ich auch immer ewig gleichen Kleider und oft noch irgendwie, weißt, in Wanderkleider. Dann gehe und wasche die gerade wieder und ziehe die wieder an. Und am Schluss hätten wirklich irgendwie so 3 Outfits hätten gelangt. Ja. Ich habe aber alles dabei, weil eventuell kommt es ja gleich noch Schnee.
Ja.
Man
genau,
weiss
man nicht. Weiss es nie. Der Wollepulli muss dabei sein. Bei mir Platz Nummer 2. Bücher.
Okay.
Das hängt immer so damit zusammen, dass ich daheim so die Vorstellung habe, ich liege dann dort und ich werde stundenlang lesen und so. Und das stimmt nachher einfach nie. Und ja, ich schaffe fast keine Bücher.
Schliesse ich mich voll an, habe ich nicht drauf. Bin ich gerade ein bisschen neidisch, dass mir das nicht eingefallen ist, weil das finde ich ein super Punkt. Das ist genau das und genau die gleiche Illusion habe ich auch jedes Mal. Ich werde dann dort liegen und lesen und habe ja so viel Zeit und weiss nicht was. Und selbst übrigens, wenn ich mal Zeit habe, ist es dann gleich so, dass ich wieder im Podcast hängen bleibe und eben gleich nicht in dem Buch so lese, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja. Ich habe grundsätzlich ist alles für Kinder. Also nimmst du einfach viel zu viel mit.
Ja,
auch irgendwie, ja, vielleicht willst du ja dann gleich mal noch mit dem spielen. Oder vielleicht brauchen wir ja das dann noch und du brauchst das alles nicht. Du brauchst das alles nicht.
Nein,
du brauchst
stimmt.
So viel weniger. Und Kinder wollen sowieso nicht mit dem spielen, was die heim haben. Sondern,
ja, und gerne spielen ist noch das eine. Es gibt ja nachher noch den ganzen UV-Schutz, wo man organisieren kann.
Eben. All das Zeug. Genau.
Also zum Beispiel so Zelt, wo man mitnimmt an den Strand und aufbaut für Kinder. Und das Kind ist einfach unter dem Zelt. Nie. Es ist nie dort. Und wenn du sagst, hey, sonst gehen wir halt heim, dann sagt das Kind, also wenn ich ins Zelt muss, gehe ich natürlich lieber heim, Mann.
Ja, das ist ja das, genau. Das ist auch meine Erfahrung. Ja, sonst, also wenn du das nicht machst, dann müssen wir halt heimgehen. Ja. Weil so und
also,
so, dann gehen wir halt.
Den
halt. Also, ist gut.
Ja, genau.
Ja, genau.
Ganz genau.
Was hast du auf dem Platz 1?
Hey, auf dem Platz 1 habe ich elektronische Geräte. Das ist so vielleicht ein bisschen Stefan-spezifisch, aber ich denke irgendwie immer, es könnte ja sein, dass wir irgendwie von der Außenwelt abgeschnitten werden und ich muss ganz lange dort bleiben und müsste dann vielleicht auch noch von dort aus können arbeiten oder irgendetwas passiert in meinem Team und ich müsste können reagieren und habe dann einen Laptop, ein iPad und ein Telefon dabei und eigentlich ist das Einzige, was ich wirklich brauche, ist mein iPhone. Zum Beispiel auch nie meine Kamera. Ich schleppe immer eine riesige Kamera mit. Die nehme ich dann am ersten Tag führen, fotografiere den Garten und nachher stinkt es immer, das Ding mitzunehmen, weil du musst schauen, dass es nicht geklaut wird. Genau das Gleiche mit dem Tablet oder so. Also es ist schon genug anspruchsvoll, in den Ferien auf sein iPhone aufzupassen. Mehr braucht es einfach nicht. Und ich mache es im Fall dieses Jahr so.
Und Stichwort auch Work-Life-Balance, oder? Also wenn du in den Ferien bist, dann eigentlich kein Laptop dabei, wo du auch noch arbeiten könntest. Also,
nur einer, der Netflix kann.
Genau, genau. Ich habe Esswaren.
Esswaren? Du nimmst Esswaren mit in Ferien?
Ja, du musst jetzt eben hören. Was? Geht dir nicht auch so, oder sind ihr so gut organisiert, dass in dem Moment, wo ihr geht, euer Kühlschrank leer ist? Bei uns ist das nicht der Fall.
Ah.
Bei uns hat es dann noch Zeug im Kühlschrank oder in den Kästen.
Ja.
Und ich habe so Mühe, Esswaren wegzurühren.
Das verstehe ich, mega.
Und dann nehme ich das alles mit und schaue auch in den Kästen vorher, was könnte ab, also was läuft ab in dieser Zeit.
Ja.
Und nehme das dann mit und meistens auch noch ein bisschen etwas mehr. Und ich habe also wirklich auch Sachen schon mit in die Ferien genommen und dann aus der Ferien wieder heim. Also weißt du, Sachen, die nicht abgeschossen sind in dieser Zeit. Ja, ehrlich gesagt, ja. Ehrlich gesagt, ja. Aber ich habe dann gedacht, jetzt habe ich mir das Wegschiessen verdient, weil ich habe es immerhin zweimal gezügelt.
Genau.
Und es ist zweimal trotzdem nicht konsumiert worden. Jetzt muss es, glaube ich, einfach
du blödes Toast, hast nach den vielen Reisen so eine schlechte CO2-Bilanz, jetzt kann ich die wegschiessen.
Genau. Aber wir haben tatsächlich immer noch einen Sack mit Esswaren. Weißt du, und das, ist ja dann so, das sind ja dann so Sachen, die überhaupt nicht zusammenpassen oder irgendwie, keine Ahnung.
Und wo man einfach keinen Bock hat.
Und du denkst wirklich so, man hat keinen Bock auf die. Sie sind ja nicht immer sonst schon im Kühlschrank und im Schrank geblieben. Sie sind wirklich so ein bisschen die, die nicht zum Tanzen aufgefordert werden. Und sie werden es eben auch in den Ferien nicht.
Erst recht nicht.
Ja, nein. Also das ist, aber sehr immer noch gut. Der Sack geht noch mit.
Okay.
Hey, Stefan, ich wünsche dir von Herzen schöne, schöne Ferien.
Merci.
Und wir wünschen natürlich auch all denen, die uns bis dahin zugelassen haben, ganz schöne Ferien. Wir freuen uns sehr, wenn wir uns Ende August voraussichtlich wieder hören. Wenn ihr in den Ferien euch irgendetwas begegnet, wo ihr sagt, hey, über das solltet ihr mal schwätzen, so im Stil von, was ich euch schon immer mal fragen wollte, oder dann schreibt uns das gern. Und sonst bleibt über den Sommer gesund, geniessen dann nach dem verregneten Frühling in vollen Zügen. Und wir freuen uns sehr, wenn wir uns wieder hören.
Ciao zusammen, bis bald.
Tschüss.